Und ein gutes neues Jahr euch allen. Ich sehe, wir haben Gäste in unserer Mitte. Herzlich willkommen. Und ich hoffe, ihr nehmt was mit. Zumindest bekommt ihr nach dem Gottesdienst einen Kaffee umsonst. Okay. Wir haben jedes Jahr eine neue Jahreslosung. Und darüber möchte ich predigen heute Morgen. So, jetzt sind wir auf dem Laufenden. Dieses Wort, das in Markus steht, wo ein Vater zu Jesus sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ist ein interessantes Wort. Wenn wir die Geschichte so anschauen von diesem Vater, ist ja anzunehmen, dass er über Facebook gehört hat, dass bei Jesus Heilung ist. Irgendwoher muss es ja gehört haben, dass er zu Jesus gekommen ist, wie viele andere Leute auch. Und so kam er zu Jesus und wollte schauen und sehen, was er so macht. Und er hatte eine große Not mit seinem Sohn. Der Sohn war krank, er war vielleicht Epilepsie, wir wissen es nicht ganz genau, aber es ist anzunehmen. Aber er hatte einen bösen Geist. Und so kam er zu den Jüngern Jesu und hat die Jünger Jesu gefragt, hey, helft mir mit meinem Sohn. Und die Jünger, sie konnten ihm nicht helfen. Enttäuschung, eine negative Erfahrung seines Glaubens, die er gemacht hat, oder? Er hat gehofft, und ist mit einer Bitte gekommen und die Bitte wurde letztendlich nicht erfüllt. Die Jünger, sie konnten nichts tun. Aber er hat sich noch einmal an Jesus gewandt, hat es noch einmal versucht. Und er fragt ihn dann so, kannst du mir helfen? Kennst du Jesus? Für uns ist es keine Frage, oder? Ob Jesus kann. Er kann. Er kann. Aber vielleicht die Frage, ob er gerade will bei uns. Das ist vielleicht eher so eine Frage, wo kritisch beurteilt wird von uns. Dieser Vater, der große Not hat, kommt zu Jesus und fragt ihn dann, kannst du meinen Sohn befreien? Kannst du meiner Not helfen? Kannst du das? Und Jesus spielt den Ball letztendlich zurück und fragt, glaubst du? Und dann lag es an ihm wieder. Und er musste antworten, ich glaube, hilf meinem Unglauben. So musste er antworten. Dieser Vater hatte Glauben, sonst wäre er nicht zu Jesus gekommen. Er hatte Glauben, sonst hätte es bei Jesus gar nicht versucht. Dieser Vater hat sich aufgemacht und hat auch etwas bekannt. Mein Sohn ist krank. Mein Sohn, dem geht so schlecht, er wird hin und her ins Feuer geworfen und ins Wasser und der Teufel will ihn umbringen. Und die meisten zur damaligen Zeit, wenn sie so etwas gehört haben, war die erste Frage, wer ist schuldig? Diese religiöse Gesellschaft damals, die das Gesetz kannte, wer ist schuldig? Und es ist peinlich für den Vater, so etwas zu bekennen, mein Sohn, dem geht so schlecht. weil er wusste, und bestimmt haben ihn schon viele gefragt, wer ist schuldig, dass es ihm so geht. Aber dieser Vater, er hatte so viel Liebe zu seinem Sohn und er hatte so viel Glauben, dass er zu Jesus kam. Er hatte so viel Hoffnung, dass er zu Jesus kam. Und ich möchte sagen, er hat alles getan, was er konnte. Er hat alles Menschenmögliche getan, was er konnte, um die Not, die er hatte, dass er einfach Gebetserhörung bekam. Aber wie gesagt, dann spielt Jesus den Ball ihm zurück und fragt ihn, glaubst du? Das Menschenmögliche hat er getan. Aber jetzt ist ein Augenblick, wo er herausgefordert ist, an etwas Übernatürliches zu glauben. Für viele Dinge können wir glauben, aber jetzt in diesem Augenblick ist er gefordert. Jetzt tut Gott jetzt etwas Übernatürliches in meinem Leben. Jetzt. Am Dienstag habe ich wieder einen Arztbesuch. Ja. Fünfmal bin ich schon untersucht worden. Fünfmal haben sie Krebs festgestellt. Fünfmal bin ich behandelt worden. Am Dienstag gehe ich wieder. Zum sechsten Mal werde ich untersucht. Wie werde ich wohl gehen? Wie werde ich wohl glauben? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wie geht man so hin? Wie viel Glauben wird da sein, wenn dann die Diagnose kommt? Jetzt, wo es drauf ankommt? Auch gewisse Erfahrungen gemacht, oder? Fünfmal Krebs festgestellt. Spannend, oder? Spannend von Jesus. Jesus oder Gott fordert immer wieder heraus. Er fordert immer wieder heraus. Ich habe so an Petrus gedacht. Was für ein Glaube hatte Petrus? Petrus hat von Jesus gehört und er hat Jesus gesehen. Und er hat sich aufgemacht, Jesus nachzugehen. Petrus hat seine Familie verlassen und ist Jesus nachgefolgt. Petrus hat seine Arbeitsstelle verlassen und hat auf unbestimmte Zeit unbezahlten Urlaub genommen. Und ist Jesus nachgefolgt. Petrus hatte so viel Glauben, dass er seinen Arbeitsplatz verließ, auf unbestimmte Zeit unbezahlten Urlaub zu nehmen. Petrus hat es sogar geschafft, eine gewisse Zeit auf dem Wasser zu stehen, zu laufen. Petrus war bereit, als die Knechte des Hohepriesters kamen, Soldaten kamen, ein Schwert zu ziehen und gegen die Soldaten zu kämpfen, gegen eine Übermacht. Und hat mit dem Schwert reingehauen. Das war so die Nachfolge Petrus. Er hat einiges getan aus Glauben, aus Hingabe an Gott. Er hat einiges getan, wo man sagt, ja, er glaubt. Er glaubt, sonst wäre er nicht nachgefolgt. Aber sein Glaube ist an die Grenzen gekommen. Als es um Verfolgung ging, als es darum ging, ob er sterben wird oder leben für Jesus. Obwohl er hoch motiviert war, hat sein Glaube nicht ausgereicht. Und auch er kam an seine Grenzen, so wie dieser Mann mit seinem besessenen Sohn an Grenzen kam. Er hat geglaubt, vielleicht auch das, was Menschen möglich war zu glauben, aber er ist an seine Grenzen gekommen. Mir kam ein Wort in den Sinn, wo Gott mit den Israeliten spricht. Es steht im 5. Mose, Kapitel 32, Vers 11 und 12. Und da beschreibt Gott den Umgang mit Israel, wie er mit Israel umgeht, wie er mit ungläubigen Israeliten umgeht. Und er sagt, ich behandle euch wie ein Adler, der wirft seine Jungen aus dem Nest oder der scheucht sie aus dem Nest. Er scheucht sie aus der Wohlfühlzone heraus. Im Nest ging es ihnen gut. Sie wurden bebrütet, wenn es kalt war, haben die Adler, wie es alle Vögel tun, sich auf ihre Küken gesetzt. Und wenn es heiß war, haben sie sich über sie gestellt, damit sie keine Hitze hatten. Und zum Fressen bekamen sie auch, sie mussten nur warten. So gute Wohlfühlzone. Aber dann sagt Gott, dann werde ich Israel aus dem Nest werfen. Und sie sollen fliegen, sie sollen selber, ist ja normal. Ich habe schon so im Fernsehen gesehen, wie manche Gänse, die brüten auch auf hohe Felsen oben und ihre Küken, die müssen dann auch aus dem Nest springen und müssen vielleicht 20, 30, 50 Meter fliegen die runter. Aber sie haben so feine Daunen, so ganz feines Gefieder, und Gefieder ist es ja noch gar nicht. Und es tut ihnen nichts, wenn sie auffallen. Sie sind klein und das Gefieder, das bremst schon ein bisschen ab, wie so ein Fallschirm. Und wenn sie auffallen, dann tut es ihnen nichts. Und sie können weiterlaufen und können zum Wasser laufen. Aber ein Adler, ein junger Adler, nicht. Wenn er unten aufschlägt, er schlägt wie ein Ei auf. Das war's dann. Das war's dann, ja. Und Gott sagt, ich schmeiß euch raus aus eurem Nest, aber was ich tue, ich begleite euch, wenn ihr anfängt zu fliegen. Ich begleite dich. Wenn du aus dem Nest, aus deiner Wohlfühlzone herausgeflogen bist, war es vielleicht Gott. Es war vielleicht Gott und nicht irgendjemand anders. Und er begleitet dich, wenn du anfängst, im Glauben Schritte zu tun. Er begleitet dich. Und wenn du fällst, sagt er, dann kommt er und bringt sich, wenn du so fliegst und du fällst und Gott kommt und sagt, und ich komme unter dich wie ein Adler, das ist erstaunlich, breite meine Flügel unter dir aus, damit du nicht weiter fällst. Und es heißt so schön, wir können nicht weiter fallen wie in die Hand Gottes. Wir können nicht weiter fallen wie in die Hand Gottes. Gott fängt dich auf. Wo es nicht mehr reicht mit deinem Glauben, Gott fängt dich auf. Was für ein wunderbares Bild es doch ist, wo wir am Ende sind, ist Gott nicht, und er fängt auf. Und es gibt so viele Bibelstellen, wo Gott immer wieder auffängt. Ich habe so, meine erste Predigt, die ich gehalten habe, war über die Schwestern von Lazarus. Jesus oder die Frauen kommen zu Lazarus, die Schwestern, und sagen, hilf uns, Lazarus, unser Bruder ist krank. Und Jesus wartet ein paar Tage und Lazarus stirbt. Und dann kommen die Schwestern wieder auf Lazarus, die Schwestern kommen auf Jesus zu und sie sagen, oh, wenn du da gewesen wärst, dann würde unser Bruder noch leben. wenn du da gewesen wärst, ja, dann. Und Jesus hätte. Und Jesus fordert sie heraus, wie diesen Mann auch, diesen Vater mit seinem besessenen Sohn. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du Glauben hättest? Dann wär alles möglich, dann wäre Leben möglich. Und diese Schwester sagt dann, ja, ich glaube an die Auferstehung in den letzten Tagen. Für was können wir glauben? Ja, für die letzten Tage an die Auferstehung der Toten glauben wir auch. Das ist nicht so schwer zu glauben. Da glauben wir auch. Wir glauben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Wir glauben, dass er auferstanden ist von den Toten. Wir glauben, dass auch wir auferstehen werden von den Toten. Ja, wir glauben diese Wahrheiten. Aber jetzt ist ein konkreter Glaube gefordert. Jetzt, wo der Lazarus stinkt, jetzt ist ein Glaube gefordert. Glauben wir auch dort, wo wir so ein großes Problem haben, wo wir scheinbar in einer hoffnungslosen Situation sind, glauben wir da auch, da haben wir Erfahrungen gemacht. Und dann sind Zweifel da. Wie einfach ist es zu glauben, einfach das Wort zu nehmen und zu glauben, geht das? Ich nehme einfach ein Wort und glaube. Ganz am Anfang meines Glaubens habe ich das mal versucht. Und ich denke, okay, da steht, wenn wir Glauben haben, können wir Berge versetzen. In Berg möchte ich keinen versetzen, aber einen Baum. Einen großen Baum. Weit gesehen, Buche, 80 cm Stammdurchmesser. Wow, groß, am Stamm 15 Meter hoch, bis die Krone. Ja. Okay, pflanze ich in meinen Garten. Glaube ich, okay. Damals war mein Haus noch Baustelle und dann bin ich hingefahren und geschaut und den Berg hochgefahren. Jetzt muss ich es gleich sehen, ob der Baum da steht. Und ich habe geschaut und keinen Baum gesehen. Irgendwas lief falsch mit meinem Glauben, oder? Irgendwas lief falsch. Kann ich einfach ein Wort nehmen und sagen, das glaube ich jetzt? Ganz so einfach geht es nicht. Aber die Frage ist, wie glaube ich in der Situation, wo ich wirklich herausgefordert bin, wie gehe ich mit der Situation um? Der erste Punkt ist, sage ich, der einfachste, ja. Sei ehrlich. Sei einfach ehrlich. Wer zu Gott kommt, sollte ehrlich sein. Hast du immer gute Karten, wenn du ehrlich bist. Dieser Mann hat gesagt, hilf meinem Unglauben. Wo Menschen ehrlich zu Gott kommen mit ihren Zweifeln, ist immer der erste Schritt. Ich kann ehrlich zu Gott kommen. Ich muss nichts bringen, was ich nicht bringen kann. Ich darf sagen, ich habe Zweifel. Ich darf sagen, ich habe Mühe. Ich darf sagen, es ist viel besser, wenn du sagst, wie wenn du so tust, als ob. Viel besser. Wir dürfen ehrlich sein vor Gott. Das ist entspannt. Und wir müssen ihm nichts vormachen, was wir eh nicht fertig bringen. Ehrlich sein, okay, ich habe es nicht geschafft. Ich habe Zweifel. Ich kriege es nicht weg. Ich schaffe es nicht, wie auch immer. Das ist so der erste Punkt und der ist so entspannend. Das müssten wir hinkriegen, ehrlich sein. Das müssten wir hinkriegen, okay. Und der zweite Punkt ist, und es kam mir so, die Geschichte mit Petrus. Ich habe sie beschrieben, wie er im Glauben Jesus nachgefolgt ist, wie er viele Dinge getan hat und wie er doch an seine Grenzen kam, wo es richtig ernst war oder wurde, wo es um sein Leben ging oder wo es um Verfolgung ging, wie auch immer. Und Jesus nimmt ihn ins Gebet. Wir kennen diese Geschichte. Und Jesus stellt ihm die Frage, liebst du mich? Und bestimmt haben schon fast alle von uns diese Geschichten gehört und dass die Bibel von ganz verschiedenen Arten von Liebe spricht. Wir haben nur ein Wort für Liebe, ob das eine freundschaftliche Liebe ist oder erotische Liebe oder göttliche Liebe. Es heißt bei uns immer Liebe, aber in der Bibel gibt es verschiedene Arten von Liebe und wo Jesus diese Frage stellt, meint er, liebst du mich mit einer göttlichen, mit der Agape-Liebe? Und Petrus gibt die Antwort, ich liebe dich, aber nicht mit dieser göttlichen, mit dieser Agape-Liebe, sondern mit einer freundschaftlichen Liebe. Und mit der freundschaftlichen Liebe, die er hatte, hat er seine Familie verlassen, hat seinen Arbeitsplatz verlassen, ist Jesus nachgefolgt. Hat viele Dinge getan mit dieser freundschaftlichen Liebe. Und Jesus fragt ihn nach göttlicher Liebe. Dreimal fragt er ihn danach. Mit freundschaftlicher Liebe zu Gott ist es so weit gekommen, wie er gekommen ist, aber er ist an Grenzen gekommen. Und Johannes schreibt es einmal in seinem Brief, im ersten Johannesbrief, im 4. Kapitel, Vers 18. Da schreibt er, vollkommene Liebe treibt Furcht aus. Wo wir in der vollkommenen Liebe Gottes sind, haben wir keine Furcht mehr. Die treibt Furcht aus. Ich habe ein bisschen nachgelesen und ich habe dieses Wort, so eine Auslegung von der Liebe oder so eine Beschreibung und die fand ich toll und die habe ich jetzt hier an der Wand. Vollkommene Liebe zieht den Blick völlig weg von uns und richtet ihn ganz auf Gott. So bleibt kein Platz für Furcht. Ist das gut? Ist das gut? Was singen wir? Ich denke, wir haben heute Morgen viele Lieder auch im Lobpreis, auch über die Liebe Gottes gesungen. Liebe, sagt das Wort Gottes, sucht nicht das ihre. Wo wir auf uns sehen, es wird nie reichen mit unserem Glauben. Es wird nie reichen, wir werden an Grenzen kommen. Wir werden Schritte des Glaubens tun können, so wie es Petrus getan hat oder so wie es der Mann getan hat mit seinem Problemsohn, den er hatte. Aber wir werden immer an unsere Grenzen kommen, wo wir völlig auf Gott sehen können. Bleibt kein Platz für Furcht. Und die Liebe bewegt unseren Blick dorthin. Ein Schiff hat einen Anker. Jedes Schiff hat einen Anker. Und der Anker gibt dem Schiff Halt. Aber der Anker kann dem Schiff nur Halt geben, wenn er an einem Grund irgendwo fest ist. Aber der Anker gibt dem Schiff keinen Halt, wenn der Anker auf dem Schiff ist. Wenn unser Glaube auf uns gegründet ist, sind wir wie ein Schiff mit einem Schiffsanker, wo der Anker auf dem Schiff liegt, aber nicht auf dem Grund. Wir werden keinen Halt haben. Wo unser Anker, unser Glaubensanker, wirklich auf Jesus hin ausgerichtet ist oder in Jesus gründet, dort werden wir Halt haben. Wenn wir auf uns sehen Und auf unsere Möglichkeiten wird es nie reichen. Wenn Stürme kommen, wir werden hin und her geworfen werden. Wo wir unseren Anker wirklich in Jesus gegründet haben, wir werden nicht mehr hin und her geworfen. Wir haben sicheren Halt. Wir haben sicheren Halt. Eine Hingabe an Gott. Ein ganzes Vertrauen auf Jesus. Eine Liebe und ein Hinwenden zu ihm. Das wird unserem Glauben Halt geben. Es gibt so dieses Lied, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, singst du es mit. Da gibt's Vertrauen, da sind wir herausgefordert, wo wir, je mehr wir Liebe zu Jesus haben, je mehr die Liebe unseren Blick auf Gott richtet, umso mehr werden wir ihm vertrauen können. Je mehr wir auch Jesus kennenlernen, umso mehr werden wir ihm vertrauen. Umso mehr werden wir ihm vertrauen. Ich gehe hin am Dienstag, egal was du mir gibst. Ich gehe hin, ich vertraue. Ich vertraue. Mein Anker ist in Jesus. Und meine Zeit bestimmt Gott und nicht der Krebs. Das ist mein tiefstes Vertrauen. Meine Zeit bestimmt Gott. Und meine Zeit hat Gott in der Hand und nicht der Krebs. Mein Anker ist in Jesus und nicht in mir und nicht in meinen Umständen. In Jesus. Und ich wanke nicht. Und es ist, wie wir es oft auch schon erlebt haben, wie es ich erlebt habe. Und letzten Mal, als wir hingegangen sind zum Arzt und wussten, irgendwo ist wieder was mit Krebs, wir wussten nur nicht was. Was ist das für ein Gefühl, dorthin zu gehen und zu hören, wo hockt jetzt der nächste Krebs? Wo hockt er jetzt? Man hat ja vieles gehört und Fantasie genug, wo er überall sitzen könnte. Und ich habe das so bei meiner Frau erleben dürfen, fast noch mehr dieses Mal wie bei mir. Und da war eine Ruhe und ein Frieden da von Gott. Hey, unser Anker ist in Jesus. Unsere Liebe bringt unseren Blick ganz auf Jesus und nicht auf uns selber und nicht auf unsere Umstände. Der Anker Jesus gibt uns Halt genug. Aber wie gesagt, unser Blick muss völlig auf Jesus gerichtet sein und nicht auf Umstände. Petrus hat es eigentlich schon mal erfahren dürfen, als er auf dem Wasser war, solange sein Blick ganz auf Jesus war, konnte er glauben. Aber solange er auf sich gesehen hat und auf Umstände, da war es nichts. Das ist der zweite Punkt für mich. Der erste, Offenheit zu sein, ehrlich zu sein vor Gott. Und der zweite Punkt ist wirklich, die Liebe lenkt unseren Blick auf Jesus. Auf Jesus zu sehen und sich in seine Hand fallen lassen im Vertrauen. Und der Herr ist wie ein Adler. Und er kommt und er begleitet unseren Flug. Und er fängt uns. Und er fängt uns, denn unsere Zeit ist in der Hand Gottes. Er ist immer bei uns und er fängt uns. Der dritte Punkt, ganz kurz noch, es ist letztendlich der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist, er bringt uns die Realität Gottes. Wo wir im Geist sind, sehen wir in der Realität Gottes, wo wir nicht im Geist sehen, sehen wir immer menschlich. Immer menschlich. Da berechnen wir immer menschlich. Aber wo wir im Geist Gottes sind, da sehen wir geistliche Realitäten. Da sehen wir die Allmacht Gottes. Da haben wir alle Hoffnung. Da haben wir alle Zuversicht, weil Gott so real ist. Wo wir menschlich sind, ist Gott für uns nicht. Da kommt immer vielleicht kannst du, willst du. Aber dort, wo wir im Heiligen Geist sind, sind wir in der Realität Gottes. Und wir werden Kraft empfangen, wenn der Geist Gottes auf uns kommt und in seiner Kraft stehen bleiben können. Das sind die Herausforderungen, denke ich, wo wir haben in diesem Jahr, auf diese Jahreslosung hin. Wir können glauben in jedem Umstand und wir können ehrlich sein, wenn wir weiche Knie kriegen und wir können Hilfe bekommen. Amen. Amen. Ja.